Was ist eigentlich lauwarm? Ich denke, eine ziemlich einfache Frage. Wenn ich meine Hand ins Wasser halte, dann weiß ich, ob das Wasser heiß, kalt oder lauwarm ist. Es ist eigentlich eindeutig und offensichtlich. Man könnte ein Experiment machen und man könnte jetzt mal eine Schüssel mit eiskaltem Wasser befüllen, eine mit lauwarmem Wasser und eine mit heißem Wasser. Und dann könnte man seine Hand in das kalte Wasser tun und die andere Hand vielleicht in das heiße Wasser tun. Und wir würden merken, es ist zunächst ein Gefühl der Unbehaglichkeit, aber man gewöhnt sich irgendwann an die Temperatur, an das Heiße, an das Kalte. Und wenn man dann beide Hände rausnehmen würde und beide Hände in das lauwarme Wasser hineintun würde, so würde man merken, dass man auf einmal ein ganz anderes Empfinden hat. Das Wasser hat immer noch eine lauwarme Temperatur, aber die kalte Hand empfindet das Wasser als heiß und die heiße Hand empfindet das Wasser auf einmal als kalt. Obwohl beide dieselbe Temperatur empfinden, also in derselben Temperatur drinne sind. Das ist für mich ein Stück weit eine Gegenstandslektion geworden für unser Leben als Christen. Es gibt unterschiedliche Zustände in unserem Christenleben, wo wir vielleicht Wochen, Monate, vielleicht Jahre uns in gewissen Zuständen befinden und wir gewöhnen uns an gewisse Zustände oder es besteht die Gefahr, sich an gewisse Zustände zu gewöhnen. Und ich habe da eben das Gefühl und deshalb auch dieses Thema, dass die Gefahr der Lauheit eine wirklich ganz, ganz große Gefahr ist unter uns Christen und auch für uns als Gemeinde hier vor Ort. Und wenn man lau ist, dann kann man eben diese Lauheit ganz unterschiedlich empfinden. Ich kann das Gefühl haben oder den Eindruck von mir selbst haben, dass ich vielleicht im gewissen Sinne für Jesus brenne, aber in Wirklichkeit tue ich es gar nicht, weil mein Christsein schon lau geworden ist und darin liegen gewisse Gefahren. Deshalb habe ich die Predigt folgendermaßen überschrieben: Kennzeichen eines lauwarmen Christen oder Christseins. Ich denke, je nach Lebenssituation kennen wir alle, die wir an Jesus glauben, es durchaus. Ja, es kann Phasen im Leben geben, wo ich wirklich dieses Feuer in mir spüre, ich brenne für Jesus, ich gehe voran und ich erlebe Jesus. Dann kann es Zeiten, Wochen, vielleicht sogar mal Monate geben, wo ich merke, dass dieses Feuer kleiner wird und ich diese Hingabe vielleicht in dem Sinne nicht mehr so erlebe, aber dass dann etwas geschieht, dass ich mich dann wieder neu ausrichte und das Feuer wieder neu entfacht wird. Ja, wichtig ist, dass es einen Trend gibt, wo man sagen kann, ja, trotz der verschiedenen Phasen, die ich erlebe, ist es wichtig, dass es einen positiven Trend gibt, ja, Gott ähnlicher zu werden. Es kann aber auch Zeiten geben, wo ich dieses Feuer in meinem Herzen eben gespürt habe, eifrig für Jesus unterwegs war und dann dieses erlebt habe oder erlebe, wie dieses Feuer ganz, ganz langsam, ohne dass ich es vielleicht sogar merke oder kaum merke, ich denke schon, dass man es wahrnimmt, immer kleiner wird und wo es dann irgendwo nicht gelingt, dieses Feuer wieder ganz neu zu entfachen. Und wenn man dann vielleicht zurückblickt auf die letzten Monate, vielleicht sogar auf die letzten Jahre, man ganz ehrlich zugeben muss, ich habe in dieser Zeit nicht wirklich Wachstum erlebt. Ich habe vielleicht gewisse Programme versucht abzuspulen, aber wirklich gewachsen bin ich in dieser Zeit nicht. Es gab mehr Rückschritte als Fortschritte. Es kann sogar so weit gehen, dass man meint vielleicht in der Heiligung zu leben, aber in Wirklichkeit ein lauwarmes Christsein lebt. Jesus redet sehr häufig von diesem Thema. Und so lebt man sein Leben als Christ, aber eben nicht mehr brennend im Geist, sondern lauwarm. Man würde sein Christsein nicht als kalt bezeichnen, weil der Glaube ja doch noch da ist und weil man aufgrund des Glaubens ja immer noch vielleicht einige Dinge tut. Ja, woher weiß ich, ob ich jetzt brennend im Geist bin oder schon vielleicht am Erkalten bin, lau bin? Ich möchte einige Punkte nennen. Ich habe auf einer englischen Seite einen kurzen Artikel gefunden, den ich mir ins Deutsche habe übersetzen lassen. Und der hat mich persönlich angesprochen. Und das ist auch ausschlaggebend für diese Predigt. Es sind Punkte, die sind nicht in Stein gemeißelt. Es gibt sicherlich auch ganz andere Kriterien. Aber lass uns mal darüber nachdenken, ob diese Kriterien, die ich in dieser Predigt nenne, ob sie nicht wirklich ein Indikator sind, dafür sind, wo wir eigentlich stehen in unserem Glaubensleben. Ja, es kann, oder ich denke, es ist ebenso wichtig, und in diesem Sinne ist die Predigt auch zu verstehen. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder innehalten als Christen, immer wieder Bilanz ziehen, wo stehe ich eigentlich, ja, wohin geht denn jetzt eigentlich der Trend in meinem Leben? Und wenn wir merken, dass wir vielleicht in einer Täuschung gefangen sind, ja, dass wir dann aufwachen, damit wir den Kurs wieder neu korrigieren können. Das ist so wichtig für einen jeden von uns. Ein erstes Kennzeichen lautet: lauwarme Christen wollen von der Sünde, aber nicht wirklich von ihren Sünden gerettet werden. Es klingt zunächst etwas merkwürdig. Ja, wer von uns möchte denn nicht wirklich von den Sünden gerettet werden? Weil wir ja wissen als Christen, dass Schuld uns von Gott trennt und dass eben unser Leben und unsere Ewigkeit davon abhängt, ob wir Vergebung der Schuld haben oder eben nicht. Und so gibt es viele Dinge im Christsein, die wir wirklich auch bejahen, die wir theoretisch schon mal bejahen. Jesus ist Gott. Ja, auf jeden Fall. Jesus kann in Zeiten der Versuchung uns nahe sein und uns durchhelfen. Ja, auf jeden Fall. Und wir bejahen diese Dinge. Sünde trennt von Gott. Das stimmt. Und wenn jetzt das Herz für Jesus brennt, dann sind diese Dinge, und es gibt viele weitere, nicht nur eine Theorie, sondern sie gehen ganz praktisch ins Leben hinein und ich merke, Jesus ist Gott, okay, das hat Auswirkungen für mein Leben. Jesus kennt mich, er kann mir helfen, er kann auch in Zeiten der Versuchung mir wirklich die Kraft geben, standzuhalten und vieles mehr. Und auf einmal werde ich Sünde ernst nehmen, werde versuchen, der Sünde zu fliehen, das ist gar keine Frage. Aber wenn dann im Laufe des Christseins dieses Feuer, von dem ich sprach, kleiner wird, dann würde man vielleicht von der Theorie her diese Dinge immer noch genauso bejahen, aber es hätte keinen Eingang mehr in mein Leben. Jesus ist Gott. Ja, das weiß ich. Das steht ja in der Bibel. Jesus kann bewahren, auch in Zeiten der Versuchung. Ja, das weiß ich. Aber es bringt mich dann eben nicht mehr auf die Knie, nicht mehr vor Gott, dass ich ihn bitte, dass er mir wirklich die Kraft, das Durchhaltevermögen, auch das Wachstum gibt in diesen Situationen. Vieles wird auf einmal sehr viel theoretischer. Ja, diese Aussage, sie klingt provokant, dass lauwarme Christen nicht wirklich von ihren Sünden gerettet werden wollen. Ja, aber ich glaube, da steckt ein ganz großer Kern an Wahrheit. Ja, die Ewigkeitsfrage, die möchte man geklärt haben. Aber die Götter im Leben, die Götzen im Leben, an denen möchte man weiter festhalten. Weil wenn man eben nicht weiter an ihnen festhält, dann würde es ja bedeuten, dass man dann gewisse Komfortzonen im Leben verlassen muss. Dass man vielleicht wieder ganz neu die Waffenrüstung Gottes anziehen muss, ganz neu auf die Knie gehen muss, um von Gott Hilfe zu erwarten. Und diesen Preis ist man nicht bereit zu zahlen. Man möchte in Gott jemanden haben, dem man vielleicht seine Wünsche äußert und dann möchte man nicht viel tun, sondern einfach, dass Gott diese Wünsche erfüllt. Aber das ist nicht das Christenleben, von dem die Heilige Schrift spricht. In Johannes 4 heißt es: Gottes Geist und die ihn anbeten, die sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Letzten Endes geht es im Christsein um die Anbetung Gottes, nicht darum, dass der große, allmächtige Schöpfer Gott jetzt einfach nur meine Wünsche alle erfüllt. Ja, ich musste an Petrus denken, der auf dem Wasser gegangen ist. Er geht auf dem Wasser, er erlebt Dinge, die keiner von den Jüngern erlebt hat. Und ja, das bleibt ihm für sein ganzes Leben. Und solange er auf Jesus blickt und ich sag mal für Jesus brennt, gelingt es ihm im Glauben, diese Schritte zu gehen. Aber sobald er von Jesus weggeschaut hat, wurden die Probleme, die Wellen, das Gewitter, der Sturm, alles so groß, dass er Jesus aus dem Blick verloren hat. Und was geschieht, wenn man Jesus aus dem Blick verliert? Ja, es bricht alles über einen zusammen. Ja, und auf einmal ist man in Notsituationen, wo man sich nicht wünscht, drinnen zu stecken. Ja, und wie oft finden wir es in christlichen Kreisen, in Familien, in der Gemeinde? Ja, dass man vielleicht sogar dahin kommt, dass man sich mit der Sünde arrangiert. Ja, es kann Verhaltensweisen geben, es kann gewisse Gewohnheiten geben, die man anfängt im Laufe der Zeit zu tolerieren, Und letztlich ist das Wissen da. Ja, ich weiß, wie es um die Theologie steht. Ich weiß, was richtig, was falsch ist. Aber man fängt an, sich die Dinge so zurechtzulegen, wie man sie eben selbst für gut erachtet und legt sich quasi so ein Ruhepolster unter. Ja, man hat eine Rechtfertigung für die Sünde. Man möchte von der Strafe der Sünde gerettet werden, ist aber nicht bereit, die Sünden sein zu lassen. Ja, und diese Frage, die dürfen wir uns stellen. Ist es eine Aussage, die uns trifft? Ja, möchtest du ganz konkret von der Sünde, aber nicht von den Sünden gerettet werden? Ja, gibt es Götzen in deinem und auch in meinem Leben, an denen wir festhalten? Vielleicht im Persönlichen, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Ein zweiter Gedanke: Lauwarme Christen sind bewegt von Geschichten über Menschen, die radikale Dinge für Christus tun, aber sie tun selbst keine radikalen Dinge. Er ist vielleicht auch wieder sehr provokant, vielleicht könnte man sagen überspitzt formuliert, aber lass uns mal darüber nachdenken, ob da nicht auch wieder ein großer Kern an Wahrheit drinne steckt. Es ist ja zunächst erstmal positiv, wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die wirklich Erfahrungen mit Jesus machen, wenn ich sie als Vorbilder in mein Leben hineinnehme und auch versuche, von ihnen zu lernen. Aber es kann eben geschehen, dass der Bogen überspannt ist, dass ich anfange, Menschen auf eine Art Podest zu heben, zu ihnen hinaufschaue und sage, das sind echte Glaubensmänner, weil sie den Mut gehabt haben, Jesus zu bekennen. Weil sie Menschen waren, die gebetet haben, weil sie Menschen waren, die Gott gedient haben oder weil sie die Disziplin hatten, die Konsequenz hatten, wirklich Zeit mit Gott zu verbringen. Und nicht selten werden sie auf eine Art Podest gehoben für etwas, was eigentlich bei genauem Hinschauen zu einem normalen Christsein dazugehören sollte, was dich und mich kennzeichnen sollte. Und letztlich stellt sich hier die Frage uns allen, ja, wie schnell es doch dazu kommen kann, dass wir berührt sind von Menschen, die bereit sind, radikale Dinge für Jesus zu tun, aber wo wir zeitgleich vielleicht merken in unserem Leben, wie wir versuchen oder vermeiden, gewisse Wahrheiten auszusprechen, weil sie ja Gegenwind erzeugen könnten. Ja, weil ich vielleicht dadurch Anstoß errege, in ein schlechtes Licht gestellt werde aufgrund des Evangeliums. Und so verhält man sich dann mehr und mehr vielleicht wie so eine Art Chamäleon, wo man dann vielleicht, wenn keine Gefahr herrscht, einmal sich zeigt, aber dann wieder sich gleich macht der Umgebung. Und da, glaube ich, dürfen wir als Christen eine Wahl treffen. Ja, sind wir bereit für unseren Herrn Jesus, wir haben eben das Abendmahl gefeiert, radikale Dinge zu tun, sind wir bereit dazu? Es klingt zunächst sehr radikal, wenn man den Begriff radikal gebraucht. Und er ist auch radikal. Aber was meine ich, wenn ich diesen Begriff gebrauche? William MacDonald schreibt über die Bergpredigt, dass die Lehren Jesu die radikalsten sind, die jemals verbreitet wurden. Ich zitiere ihn: In der gesamten Weltliteratur gibt es nichts, was mit der Bergpredigt vergleichbar wäre. Kein anderer großer Führer hat dir solche strenge Forderungen an seine Nachfolger gestellt wie der Herr Jesus. Keine andere Lehre hat jemals solche geistigen, moralischen und ethischen Veränderungen bewirkt wie der christliche Glaube. Und ich glaube, er hat absolut recht damit. Es kann auch sein, dass wir manchmal gar nicht mehr merken, was eigentlich der Anspruch Gottes an unserem Leben ist. Ja, liebe deine Feinde. Wie soll das gehen? Ja, gehe die zweite Meile mit dem, der mit dir eine geht. Ja, wie soll das gehen? Ich glaube tatsächlich, dass es passieren kann, dass die Worte Jesu uns nicht mehr so treffen, weil wir uns dran gewöhnt haben. Ich lese vielleicht in der Heiligen Schrift, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und ich denke nach, ja, passt und lese weiter. Trifft ja schon auf mein Leben zu. Und ich glaube, das ist dann eben verkehrt. Weil solche Botschaften, solche Lehren Jesu, ja, sie wollen uns herausfordern, immer wieder neu uns anstacheln, wirklich ernsthaft über unser Glaubensleben nachzudenken und uns nicht beruhigen. Es sind Appelle, Appelle der Liebe, wenn man so will, wo sich uns dann Chancen ergeben, dass wir unser Leben wieder eine Neuorientierung, Neuausrichtung erfährt. Ja? Radikal bedeutet in diesem Sinne, dass man schaut, was ist das, was Gott möchte und wie kann ich diese Dinge ganz konkret in der Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Ja, nicht in einer gesetzlichen Werksgerechtigkeit oder nicht in einer falsch verstandenen Freiheit, sondern in einer Geistesleitung, wo Gott selbst mir sagt, was dran ist. Von daher geht es nicht darum zu sagen, da ist vielleicht der Sünder und der Pharisäer, die zu Gott beten, voller Bewunderung über den Sünder zu sagen, schaut an, welch ein Gebet er gesprochen hat, sondern ihn zu nehmen und zu sagen, so wie er gebetet hat, so möchte ich auch lernen zu beten, um Gott eben diese ganzen Anliegen zu bringen, das, was mich bewegt. Es ist gut, Vorbilder zu haben, aber es ist noch besser, mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen und das zu leben, was sie uns vorgelebt haben und nicht bei der Bewunderung stehen zu bleiben. Ja, lauwarme Christen sagen vielleicht, dass das, was Gott von den Kindern verlangt, ist zu radikal. Und das stimmt. Wenn ich diese Dinge aus mir heraus wirklich tun müsste, Tag für Tag, dann ist es eine Frage der Zeit, bis ich scheitern würde. Und ich würde schnurstracks gegen die Wand laufen und scheitern. Aber das ist das Schöne, wir sind nicht allein. Wir haben den Heiligen Geist. Ein dritter Gedanke, lauwarme Christen setzen ihr teilweise saniertes Leben mit Heiligkeit gleich. Und ich glaube, auch diese Aussage, die trifft wirklich zu. Es gibt so viele Aussagen, wo immer wieder gesagt wird, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr müsst als Christen euch entscheiden, entweder diesen Weg oder den Weg. Wenn ich an die Gemeinde in Laodicea denke, da sagt Jesus zu ihnen denselben Gedanken zu einer ganzen Gemeinde. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Ja, du musst dich schon für eine Seite entscheiden, sagt Jesus hier zu dieser Gemeinde. Und genau so meint er es auch. Ja, Gott oder Jesus hat uns nicht berufen quasi zur reinen Körperhygiene, dass ich mir die Hände wasche, dass ich mir das Gesicht wasche und es dabei belasse, sondern dass ich mich immer wieder durch Christus komplett von ihm reinigen lasse, ganzheitlich. Ja, lauwarme Christen definieren, danke für die Kindergeschichte, vielleicht ein Stück weit dadurch, dass sie meinen, dadurch, dass ich Dinge meide, lebe ich automatisch in der Heiligung. Sie sind aber nicht bereit, selber in die Leiden Christi einzutreten, aufzustehen und im Namen Jesu die nächsten Schritte zu gehen, voranzugehen. Tozer, ein ganz bekannter Gottesmann, schrieb mal passend, Christus ruft die Menschen auf, ein Kreuz zu tragen. Wir rufen sie dazu auf, in seinem Namen Spaß zu haben. Er beruft sie, die Welt aufzugeben. Wir versichern ihnen, dass sie nur Jesus aufzunehmen brauchen und dass dann die Welt ihnen gehört. Er ruft sie auf, zu leiden. Wir fordern sie auf, alle bürgerlichen Bequemlichkeiten zu genießen, die die moderne Zivilisation zu bieten hat. Er beruft zur Selbstverleugnung und zum Tod. Und wir fordern sie zur Selbstverwirklichung auf. Er fordert sie zur Heiligkeit auf. Wir verkünden ein billiges und glitzerndes Glück, das selbst von den geringsten der historischen Philosophen verächtlich zurückgewiesen worden wäre. Ja, und wie schnell kann es eben dazu kommen, dass ich mein Christsein nur noch so lebe, wie ich es möchte, weil ich es mir selbst angepasst habe, meinem Typ, meinem Lebensstil angepasst habe. Und schnell schleicht sich ein Zustand ein, den wir vielleicht für uns immer noch Heiligkeit nennen, aber wo wir herausgefordert sind, anhand der Schrift zu überprüfen, ist es denn die Heiligkeit, von die Gott selber spricht an so vielen Stellen. In 3. Mose heißt es als Schlüsselvers des ganzen Buches, seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und dann gibt es einen Katalog an Dingen, die eben dazu gehört haben, für einen Israeliten in Heiligkeit zu leben. Und es gibt da eben kein Schnellverfahren. Jemand sagte mal, ich zitiere noch einmal, es ist ein Fehler, auf die Heiligkeit in Form eines gütigen Wunders zu warten oder Gottes Hilfe als unerwartetes Geschenk in bekannten Situationen zu erwarten. Es gibt klar gekennzeichnete Pfade, die geradewegs zu grünen Weiden führen. Lasst uns ihnen folgen. Wünscht man heilig zu sein, vernachlässigt jedoch zum Beispiel das Gebet und die Hingabe, so bedeutet das den Wunsch, den eigenen Weg zu gehen aber einen anderen einzuschlagen. Ja, der Heilige Geist, er wirkt nicht automatisch in deinem und in meinem Leben, sondern er erwartet, dass wir ihm Raum geben in unserem Herzen. Und wenn wir ihm Raum geben, dann wird er wirken. Die Garantie haben wir in der Heiligen Schrift. Ein vierter Gedanke: lauwarme Christen teilen ihren Glauben selten mit Nachbarn, Mitarbeitern oder Freunden. Auch hier dürfen wir uns ernsthaft hinterfragen. Ja, lauwarme Christen teilen ihren Glauben selten. Ja, es geht nicht darum, vielleicht mal ein Gespräch zu haben, sondern es geht ein Stück weit darum, einen Lebensstil zu haben, wo ich immer und immer wieder bereit bin, auch mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Ist Jesus mir so viel wert, dass ich den Mut habe, ihn zu bekennen? Ist das Evangelium, ja, ist mein Herz so ausgefüllt vom Evangelium? Oder ist die Flamme so klein, dass ich nie den Mut aufbringen würde für Jesus? Ja, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn will uns helfen, Zeuge zu sein an Christi Stadt. In Matthäus heißt es: Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ja, wir dürfen uns diese Frage stellen. Brennen wir? Sind wir bereit zu teilen oder nicht? Ein fünfter Gedanke: lauwarme Christen denken viel öfter über das Leben auf der Erde nach als über die Ewigkeit im Himmel. Es gibt so viele schöne Dinge auf dieser Erde, mit denen wir wirklich von Gott beschenkt sind, und wir haben auch da die Verantwortung, auch an diesen guten Dingen zu erfreuen. Und wenn wir das nicht tun, ehren wir Gott genauso wenig. Das sollen wir tun. Aber es gibt Dinge, die eine gewisse Sogwirkung auf uns ausüben. Wir fangen an, uns mehr und mehr mit Dingen zu beschäftigen, die ganz realistisch betrachtet aus der Ewigkeitsperspektive nicht wirklich eine Bedeutung haben. Ja, John Stott, auch wieder ein ganz bekannter Theologe, sagte mal: Wenn wir uns von materiellen Dingen so vereinnahmen lassen, dass sie unsere Aufmerksamkeit beschlagnahmen, unsere Energie aufsaugen und uns mit Angst belasten, ist es unvereinbar mit dem christlichen Glauben und dem gesunden Menschenverstand. Wir vertrauen nicht mehr auf unseren himmlischen Vater, und es ist einfach dumm. Und da sind wir herausgefordert. Der Schreiber Johannes sagt in seinem Brief in 1. Johannes: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier wird gesagt, dass jemand, der die Welt lieb gewinnt, Welt als ein System, das auch ohne Gott funktioniert und nicht meint, Gott nötig zu haben, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Eine ganz klare Aussage. Und das sind nicht immer diese offensichtlich bösen Dinge, sondern vielmehr vielleicht ein antrainierter Lebensstil, der nur noch funktioniert, aber der nicht mehr aus Glauben gelebt wird. Ja, lauwarme Christen, heißt es hier, denken viel öfter über das Leben auf Erden nach als über die Ewigkeit im Himmel. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir quasi morgens aufwachen und uns einen Zettel beiseite legen und Strichliste führen: Wie oft habe ich heute an den Himmel gedacht? Das ist nicht gemeint. Sondern vielmehr habe ich einen Lebensstil, der aus der Sicht der Ewigkeit Gott ehrt und als Vorbereitung für die Ewigkeit dient. Und dann ist mein Lebensstil ein ewigkeitsorientierter Lebensstil. Ja, ich lebe es nicht nur in Gedanken, sondern im ganz praktischen Leben, ewigkeitsbezogen. Und darum geht es. Lauwarme Christen leben ihr Leben, als ob es keine Ewigkeit gibt. Ja, und Thessalonicher sagt, es gibt eigentlich nur zwei Sorten von Christen oder von Menschen, ja, die einen, die schlafen, und die wach sind. Ja, und dann spricht er davon, ihr Christen, ihr sollt zu den Wachsamen gehören. Ein sechster Gedanke: lauwarme Christen lieben ihren Luxus und geben den Armen oder auch Gott nur schweren Herzens. Ja, lauwarme Christen tun sich unheimlich schwer, Gott etwas abzugeben, weil sie meinen, alles für sich zu gebrauchen. Ja, und man gibt dann vielleicht, wenn das Gewissen anschlägt oder wenn vielleicht eine ganz besondere Situation da ist, weil man vielleicht Teil einer Gemeinde ist, aber nicht, weil das Herz für Jesus brennt und weil ich Jesus liebe, ich ihm auch etwas zurückgeben möchte, weil ich alles von ihm empfangen habe. Obwohl die Bibel uns immer und immer wieder dazu herausfordert, die Korintherbriefe, die sind voll davon, dass Christen regelmäßig gegeben haben, dass jeder Einzelne gegeben hat, dass den Verhältnissen entsprechend gegeben wurde, dass freigebig gegeben wurde, freiwillig gegeben wurde. Das heißt, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Aber jemand, der lauwarm ist, der kann ja gar nicht fröhlich geben, weil ja das Herz nicht für Jesus brennt. Matthäus heißt es, dass unauffällig gegeben wurde und vieles mehr. Ich denke, dass auch dieser Punkt ein Gradmesser dafür sein kann, wo ich eigentlich stehe, ein Indikator, wo man, glaube ich, auch einiges ablesen kann. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen absurd, vielleicht teilen auch nicht alle diese Meinung, aber lass uns mal darüber nachdenken, ob es sich nicht vielleicht doch so verhalten kann. Ein vorletzter Punkt: Lauwarme Christen leben nicht vom Glauben. Ihr Leben ist so strukturiert, dass sie es nie tun müssen. David Platt, einigen vielleicht bekannt, vielleicht besonders der jüngeren Generation, er sagte mal, wenn sie nicht an einem Ort sind, an dem sie verzweifelt nach dem Geist Gottes sehnen, dann sind sie auf keinen Fall an vorderster Front der Mission. Wenn wir an vorderster Front stehen, fühlen wir uns verzweifelt nach Gottes Hilfe. Ja, wir leben in einem Land, wo wir unglaublich privilegiert sind, beschenkt mit guten Gaben Gottes. Ja, wir haben die Möglichkeit, unser Leben wirklich wunderbar aufzubauen und zu strukturieren, und das gibt uns Sicherheit, und diese Sicherheit, die brauchen wir in unserem Leben. Bei vielen, wahrscheinlich bei den meisten von uns, ist der Alltag zu 80% vorgegeben. Man schläft 8 Stunden, man ist 8-9 Stunden auf der Arbeit, man verbringt dann am Frühstück, Mittag, am Abend dann vielleicht noch, da isst man mit der Familie oder auch alleine vielleicht noch mal 1-2 Stunden. Wenn man dann einen Dienst in der Gemeinde hat, ist man vielleicht noch an 2-3 Abenden in der Woche in der Gemeinde. Das heißt, es ist alles so vorgegeben, so strukturiert, und dann hat man vielleicht noch die Hobbys, die dazugehören. Und dann kann es eben dazu kommen, dass das Leben funktioniert, nicht weil Christus in uns wirkt, sondern aufgrund der Struktur, die mein Leben irgendwann gefunden hat, und der Glaube spielt nicht die tragende Rolle und ich fühle mich wohl in dieser Regelmäßigkeit, und diese Regelmäßigkeit ist etwas Gutes, wir brauchen sie, ich brauche sie auch in meinem Leben. Aber wenn wir meinen, wir sind versorgt, das Leben funktioniert und ich brauche Jesus jetzt nicht mehr so, dann sind wir auf ganz, ganz dünnem Eis. Und da dürfen wir uns wirklich herausfordern lassen, vom Evangelium herkommend, uns zu hinterfragen, lebe ich nur noch Struktur, nur noch Regelmäßigkeit, oder lebe ich aus Glauben? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, bin ich immer wieder auch verzweifelt vor Gott, das, was Eduard auch in den einleitenden Worten gesagt hat, dass ich auch bereit bin, vielleicht mich in Menschen zu investieren, vielleicht Lasten zu tragen, vielleicht Schritte zu gehen, die andere vielleicht gar nicht erwarten, um mich Christus zur Verfügung zu stellen, um aus dem Glauben herauszuleben. Und das kann so vielfältig aussehen. Ja, vielleicht auch in der Familie. Lass uns auch da diese Frage mal zulassen. Ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und mit dem Gedanken, oder komme ich auch zum letzten Gedanken, mit dem ich dann auch zum Abschluss kommen möchte. Lauwarme Christen geben Gott ihre Überreste und nicht das Beste. Das ist eigentlich ein Punkt, der die ersten 7 Punkte, wenn man so will, gut zusammenfasst. Ja, wenn wir in der Bibel anfangen zu lesen, angefangen von Adam und Eva, Kain und Abel bis hin zur Offenbarung, ist dieser Punkt ein ganz großer roter Faden, den wir in der Heiligen Schrift finden. Es waren immer verschiedene Menschen da, die wirklich bereit waren, Gott das Beste zu geben, ein Abel. Aber es gab auch einen Kain, der nicht bereit war, Gott das Beste zu geben. Da waren die Israeliten, die Gott bereit waren, das Beste zu opfern, Aber es gab genauso Israeliten, die nicht bereit waren, das Beste zu opfern. Die vielleicht geopfert haben, aber wo Gott über das Opfer sagt, warum opfert ihr mir? Euer Herz geht ja gar nicht mit. Ihr gebt mir die Überreste, aber ihr gebt mir nicht das Beste. Warum wollte Gott das Beste? Ich glaube nicht, weil er auf das Beste angewiesen ist. Ich glaube nicht, ja, aus diesem Grund. Gott ist genügsam in sich selber. Er ist nicht darauf angewiesen. Aber dadurch, dass wir Gott das Beste bringen dürfen, zeigen wir Gott, wofür unser Herz eigentlich schlägt. Ob wir bereit sind, Gott das Beste zu geben, der ja bereit war, uns das Beste zu geben in Christus Jesus. Ja? Und Gott will, dass wir ihm das Beste geben, weil wir dann dadurch zeigen, dass wir verstanden haben, worum es im Leben und im Sterben eigentlich geht. Es ist eine Art Gegenstandslektion, durch die wir lernen können, echte Freude, echte Zufriedenheit, echte Erfüllung in Gott zu finden. In einem Gedicht heißt es: Es mag das Liebste heißen, das höchste Gut für mich. Hilf's mir vom Throne reißen und nur anbeten dich. Ja, was sagt Jesus im Vater unser? Dein Wille geschehe. Ja, das Beste für Gott. Sein Wille soll geschehen. Ich habe ein Beispiel von einer Mutter gelesen, was ich sehr bemerkenswert fand. Ich möchte es uns einmal vorlesen. Eine gläubige Mutter dachte, sie stelle Christus an die erste Stelle. Aber als ihre Tochter von der Bibelschule heimkam und erklärte, Mutter, Gott hat mich aufs Missionsfeld gerufen, antwortete die Mutter, nur über meine Leiche. Verstehen wir, was es bedeutet, Gott das Beste zu geben? Die innere Bereitschaft auch dafür zu tragen. Ich möchte uns den Psalm 139 lesen und damit dann auch die Predigt beenden, der, denke ich, auch nochmal eine gute Zusammenfassung ist und das wirklich gut auf den Punkt bringt. In Psalm 131 heißt es ganz am Ende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und das wünsche ich uns allen. Amen.